Im Geld auf der Spur. Die Money Profiler. Herzlich willkommen bei den Money Profilern. Mein Name ist Daniel Butcher.
Mein Name ist Eske Bockelmann. Wir sind hinter dem Geld her. Nicht, dass wir das Geld haben wollen, möglichst viel Geld haben wollen und uns darüber Gedanken machen. Nein, wir wollen seine habhaft werden. Wir wollen es ergreifen, wir wollen es am Kragen packen.
Ja, wir sind dem Geld auf der Spur, weil wir uns seiner Macht nicht einfach ergeben wollen, wie in einem Schicksal. Wir sind uns auch nicht sicher, ob das Beste für die Welt ist, was das Geld mit uns macht. Lieber Eske, wir sind jetzt schon in Folge 6. Ja, wir sind in Folge 6 angelangt. Wir haben eine Reihe schon durch, eine Reihe zum Thema Geld als reines Tauschmittel. Wir haben die erste Bestimmung des Geldes von 5 verschiedenen Perspektiven aus uns erarbeitet, hatten eine Feedback-Folge. Vielen Dank für euer Feedback und kommen jetzt zur zweiten Reihe, zu einer der wichtigsten Kategorien nur überhaupt rund um Geld, Wert. Ihr dürft euch heute freuen auf einen ersten Teil, wo es um die Historizität von Wert geht, zweiten Teil, wie Geld und Wert zusammenhängen und dritter Teil, wie Wert dann zu den Waren gelangt. Wollen wir starten?
Wir starten.
Folge 6, Teil 1, Wert. Heute beginnen wir mit Wert. Die Reihe Wert beginnt heute und es ist wirklich so, dass es kaum eine ernstzunehmende Theorie über Geld gibt, die nicht in irgendeiner Art und Weise Wert beinhaltet. Und das ist auch richtig so. Geld und Wert muss man in einer richtigen Art und Weise zusammendenken. Das ist eindeutig. Allerdings gehen die meisten Theorien davon aus, dass es Wert schon immer gab. Dass man immer irgendwo Warentausch ist, man immer sich Ware gegen Ware gegenübersteht oder Ware gegenüber Münze, es sich immer auch um Wert handeln würde, dass dann die Waren einen Tauschwert hätten. Und wir gehen jetzt in diesem ersten Teil der Sache nach, inwieweit das stimmt, inwieweit Wert historisch ist.
Und da begeben wir uns ins Mittelalter. Es gibt einen großen Mediävisten, einen Gelehrten also des Mittelalters, der Kunde des Mittelalters, und der hat auch einen schönen einprägsamen Namen, nämlich Kuchenbuch und insgesamt Ludolf Kuchenbuch, Professor der Mediävistik, inzwischen emeritiert. Und der hat sich genau angeschaut, eine Münze, und zwar die hauptsächliche Münze, die prägende Münze, wie man in dem Fall wirklich sagen kann, des Mittelalters, den Denar. Der kommt 790 und noch was kommt der auf unter durch eine Münzreform eines Königs Karl und hat dann also lange Jahrhunderte vor sich, wo er wirkt. Und unser Professor Kuchenbuch schaut sich an, wie er wirkt, wie er gebraucht wird, wie dieser Denar den Menschen also in den Händen ist, wofür er verwendet wird. Und er stellt dann fest, er kann das alles beschreiben, ohne jemals zu dem Wort Geld greifen zu müssen. Das entspricht durchaus dem, was wir ja festgestellt haben, dass es im Mittelalter tatsächlich noch kein Geld gibt. Aber Kuchenbuch stellt auch noch was anderes fest und ich zitiere ihn mal wörtlich. Also er hat eine unübersehbare Menge an Schriften da durchforstet und also Dokumente der Zeit und stellt fest, auffällig und grundlegend ist schließlich, dass man nirgends in den Dokumenten auf das Abstraktum trifft, das im heutigen Verständnis extrem geläufig und selbstverständlich ist. Auf den Wert.
Kuchenbuch geht also sogar noch weiter. Also nicht allein, dass es keinen Begriff gibt, was auch Legoff zum Beispiel sagt, keinen zusammenhängenden Begriff von Geld. Es gibt auch noch keinen Begriff von Wert. Und wir aber gehen davon aus, es müsste eine Vorstellung, einen Begriff von Wert geben, wenn es wirklich sich um Wert auch handeln würde. Wenn es Tausch nach Wert gäbe, wenn gegen Münzen oder gegen Ware getauscht wird, Ware gegen Ware, wenn es Wert geben sollte, müsste es auch eine Vorstellung von Wert geben. Und auch hier, ich würde gerne nochmal den Kuchenbuch zitieren, habe ich ihm extra hier rausgeholt. Und auch dazu sagt Kuchenbuch, die Abstraktion der Qualität einer Münze zum Wert Valor. Ja? Also im Verhältnis zu einer anderen Münze bzw. Währung ist späteren Zeiten vorbehalten. Also Wert gibt es im Mittelalter noch nicht. Es gibt ihn erst in späteren Zeiten, lernen wir von Kuchenbuch.
Das ist schon gewaltig. Das ist schon etwas, was diese übliche Vorstellung von Geld und eben Wert ziemlich durcheinander bringen muss, wenn da ein Forscher feststellt, Achtung, die Leute im Mittelalter, noch im Mittelalter, sprechen nicht von Wert, kennen also diese Kategorie überhaupt nicht, auch wenn sie sehr wohl tauschen oder kaufen, auch wenn sie sehr wohl eben mit Münzen umgehen. Es ist jetzt wichtig, es ist also dieses Substantiv Wert, das nicht vorkommt, Valor auf Lateinisch, das ist ja die europäische Sprache des Mittelalters. Es gibt aber durchaus eben das Verbum, von dem Valor abgeleitet wird dann später, Valere. Also wir kennen von dieser Wurzel dann auch Englisch Value. Gell? Also das ist dieses Verbum Valere. Das heißt eigentlich stark sein, gesund sein. Aber es wird auch in dem Zusammenhang verwendet, wenn tatsächlich mal etwas getauscht wird. Man könnte also sagen, Münze, Valet, ist so stark wie die und die Ware. Gell? Also das Stück Vieh. Das könnte man sagen. Und man könnte das also durchaus dann so übersetzen, die Münze entspricht diesem Stück Vieh. Oder diese Münze ist dieses Stück Vieh wert. Das könnte man so übersetzen. Und für uns scheint jetzt erstmal, dass dazwischen überhaupt kein Unterschied besteht. Etwas ist das und das wert. Und das Substantiv wert, wenn das nicht auftaucht, wenn wir sehen, Valere kommt vor, dann steckt doch irgendwie der Wert, die Vorstellung von Wert auch drin. Nein. Das ist ein großer Unterschied, und den können wir uns, so fein er sozusagen sprachlich jetzt ist, können wir uns klar machen, wenn wir uns mal dieses etwas ist etwas wert in einem anderen Beispiel vorführen, also wirklich mal in einem deutschen Satz. Also, du verdienst es, befördert zu werden. Das könnte man dann ja auch ausdrücken. Du bist es wert, befördert zu werden. Oder du verdienst es, geohrfeigt zu werden. Du bist es wert, geohrfeigt zu werden. Das könnten wir also sagen. Du bist es wert, geohrfeigt zu werden. Jetzt versuchen wir das mal zu übersetzen, umzuformen, auszudrücken mit dem Substantiv Wert. Das hieße dann, können wir sagen, du hast den Wert einer Ohrfeige? Nein. Und wir hören, das ist der Unterschied. Du bist es wert, was steckt in diesem Adjektiv und entsprechend auch die Vorstellung in dem Verbum Valere, das ist die Vorstellung, du bist es würdig, ja? Einer Sache würdig. Deswegen hängt da auch also der Dativ davon ab. Und die Vorstellung von Wert heißt, da steckt drin, jemand hat Wert in einer bestimmten Menge. Ja? Wenn man sagt, du hast den Wert einer Ohrfeige, was ist um Himmels Willen der Wert einer Ohrfeige? Ließe sich schwer feststellen. So müssen wir uns das vorstellen. So stark ist die Aussagekraft, wenn man feststellt, das Substantiv Wert taucht nicht auf. Ja, jetzt noch ganz, ganz kleine Ergänzung. Nochmal, verzeiht, sprachgeschichtlich einfach. Wir finden in modernen Lexika, Wörterbüchern durchaus irgendwelche alten Wörter übersetzt. Unter anderem eben auch mit Wert. Zum Beispiel jetzt nun mal lateinisch Precium, der Preis. Also das etwas, der Preis ist für etwas anderes. Auch bei einem Tausch kann das ja so formuliert werden. Da finden wir dann in modernen Lexika Preis und auch Wert als Übersetzung. Aber das ist natürlich die moderne Vorstellung, die wir dann sofort reinlegen. Achtung, wir müssen uns klar sein, moderne Wörterbücher gehen schon aus einem mit einem historisch späteren Stand, was das Geld anbelangt, auf diese früheren Zeiten los, und die legen das dann hinein. Wir dürfen also all den Übersetzungen, wo wir alten Wörtern schon die Bedeutung Wert zugelegt finden, den dürfen wir leider nicht trauen. Und das ist leider auch ein weites Feld. Aber da gelten dann eben solche Forschungen streng, und es gilt es, sie auch streng ernst zu nehmen. Valor, Wert in dieser Vorstellung gibt es nicht, und noch nicht einmal im Mittelalter.
Also ich finde gerade auch nochmal die Unterscheidung zwischen würdig und wert, weißt du? Also auch das könnte man nur übertragen, wenn Menschen heute sagen, ich bin etwas nicht wert. Ja? So, das ist so ein Unterschied, aber man sagt, es geht um meine Würde oder es geht um den Wert als Mensch. Also auch hier nochmal werden wir auch in späteren Folgen auf so eine Unterscheidung eingehen, bleiben aber natürlich im Ökonomischen. Wichtig ist das, was du ja gerade gesagt hast, Eske, dass das Mittelalter, die Zeiten vor dem Geld, ohne jede Vorstellung von Wert ausgekommen sind. Also haben sie auch ohne Vorstellung von Wert getauscht, konnten sogar Münze und Ware tauschen ohne Vorstellung von Wert. Und wir werden jetzt an dieser Stelle einen Abzweig nehmen. Wir werden in der nächsten Folge genauer darauf eingehen, wie Tauschgeschehen ohne Wert absolut funktionieren kann. Mit Münzen. Ware gegen Ware, Ware gegen Münze. Dass es nicht notwendig ist, zu tauschen, Warentausch zu machen, um dabei irgendwie Vorstellung von Wert zu haben, überhaupt Wert zu haben. Aber heute wollen wir darauf eingehen, wie Wert historisch in die Welt kommt, und zwar mit dem Geld.
Also, ganz klar, wir sind immer noch bei dieser großen Frage, was ist Geld? Und lenken die jetzt oder verfolgen die jetzt mit dieser etwas spezielleren Frage, die aber unbedingt damit reingehört, was ist Wert? Und dazu gehört eben auch die Frage, wie, genauso wie bei Geld, wie kommt es zu Wert? Wie und eben in dem Blickwinkel, wie hängen Wert und Geld zusammen?
Also so sehr wir eben bestreiten, dass es im Mittelalter schon Wert gab, ja, so sehr würden wir Theorien, die Geld versuchen zu beschreiben, nicht ernst nehmen, wenn die nicht in irgendeiner Weise von Wert sprechen würden. Also Wert gehört eindeutig zum Geld, und es gibt sehr, sehr gute Beschreibungen von unserer Gesellschaft, der wir leben, die mit Wert arbeiten. Nur, wir wollen nochmal ganz genau darauf hinkommen, wie kommt es überhaupt zum Wert? Und ich bette nochmal inhaltlich ein, die ersten 5 Folgen ging es immer um diese erste Bestimmung, Geld ist ein reines Tauschmittel. Das eine, das sich eben für alles tauschen lässt. Dass eine reine Zahl, ja, wie wir sie eben heute haben, als Buchgeld oder eben als Geldschein oder Münze, dass eine reine Zahl die Macht hat, sich gegen alles tauschen zu lassen, ist genau das, was es ausmacht, wenn wir von Geld oder eben von anderen Tauschmitteln sprechen. Diese reine Zahl hat hier und heute diese Macht, sich gegen alles tauschen zu lassen. Und das ist alles andere als selbstverständlich. Wir haben in den ersten Folgen eben nochmal dargelegt, dass das erst mit dem ausgehenden Mittelalter aufkommt, und haben genau den Ort sogar dargelegt, den Ort und den Zeitpunkt dargelegt, wo es aufkommt. Und zwar in dieser massenweisen Entwicklung der freien Städte, was Ende des 13. Jahrhunderts losgeht und 1600 ungefähr abgeschlossen ist, in denen die Menschen gezwungen sind, von Kaufen und Verkaufen zu leben. Und jetzt gehen wir mit dieser Bestimmung des reinen Tauschmittels, dass eine reine Zahl die Kraft und die Macht hat, sich gegen alles tauschen zu lassen, weiter zum Wert.
Ja, wir sehen mit dem reinen Tauschmittel diese Zahl, die für alles steht, was sich kaufen lässt. Und das, ja, ist natürlich etwas sehr Besonderes, dass eine bloße Zahl diese Macht hat. Wir haben die aber erklärt aus dieser soziologischen Situation, eben der Notwendigkeit der Menschen, kaufen und verkaufen zu müssen, um zu überleben. Und diese Notwendigkeit gibt diese Zahl, diese Kraft. Sie muss notwendig eingesetzt werden, um zu kaufen. So. Und diese Macht, als Zahl etwas zu kaufen, das ist, man kann es nennen, Kaufkraft. Hm. Sie ist, diese Kaufkraft ist quantifiziert. Ja, sie ist in eine Summe festgelegt, kann nur in einer Summe auftreten, nicht in einer unbestimmten Menge. Es ist immer eine bestimmte Menge. Und wird jetzt getauscht, kann kaufen, was auch immer sonst eben jemand verkauft, was eben irgendwie vorkommt. Und genau da haben wir ja die Verbindung, eine Zahl, ein Quantum, das kaufen kann, das nichts, das und nichts anderes ist wert. Dieses eine, das ist immer jeweils eine und selbe, mit dem wir alles kaufen können, das lässt sich durchaus direkt beschreiben als Wert, immer Wert, immer dieses unverändert selbe, in unterschiedlichen Mengen zwar, aber in sich immer dasselbe, das sich gegen alles tauscht. Wir haben mit dem Geld unmittelbar den Weg eigentlich schon eingeschlagen, mit dem reinen Tauschmittel zum Wert. Wir haben den Wert vor uns. Mhm.
Und ich würde an diesem Punkt verweilen wollen, Eske, weil es so wichtig ist. Wenn ich sage, Ware gegen Ware und einfach unterstelle, es gebe noch etwas wie Wert, ne? Was uns ja überhaupt keinen Kopfzerbrechen macht. Da gibt es einfach noch sowas wie, ja, der Tauschwert. Wo soll der sein? In was soll er existieren? Ja? Außer nur in deinem Kopf. Jetzt aber kommt es richtig spooky. Es gibt ein reines Tauschmittel, das als nicht mehr irgendetwas ist, sich zusammenschließt zu diesem einen und nur noch eine Quantität ist, aber es existiert und zwar in jedem Tausch. Bezieht alle Waren auf dieses eine und zwar wonach? Nach Quantität, nach reiner Quantität. Das ist nichts anderes als Wert. Und das ist ja auch, wenn ich jetzt schon weiterspringe, verzeih bitte, auch in der Mathematik, diese Vorstellung, es gibt eine reine Quantität, die alles Verschiedene gleichsetzen kann. Ja, dazu kommen wir auch gleich später noch. Das ist etwas, wo wir jetzt auf der Spur sind. Also ein reines Quantum, das in der Lage ist, alles möglich Inhaltliche auf sich rein quantitativ zu beziehen.
Darf ich übernehmen?
Oh, bitte ja.
Ja, ja, dieses, wir haben also jetzt diesen historischen Schnitt erklärt. Es geht erstaunlich schnell dann, diesen Schnitt oder diesen Bruch zwischen einer Zeit wie dem Mittelalter, das eben nicht in Wert denkt, nicht mit Geld umgeht, und eine Zeit, die mit Geld umgeht und wo es dann tatsächlich eben auch von Wert die Rede sein muss. Warum? Weil tatsächlich Wert und Geld in einem entstehen. Weil Geld separiert von den Waren, das eine Tauschmittel ist, das eine und reine Tauschmittel, das alles kauft, steht den Waren jetzt insgesamt eben dieser Wert gegenüber. Eben, man spricht auch eben mathematisch von Werten. Das, da steckt schon diese quantitative Vorstellung. So, und das ist jetzt etwas, was uns bestimmt viel, viel Widerspruch und Feindschaft einbringt, weil so gut wie alle Theorien davon ausgehen, erst gab es Wert und dann kam mal Geld. Also es gibt eindeutig eine Abfolge. Erstmal hatten eben die Waren Wert und dann haben deswegen die Menschen erfunden, mit Geld können wir diesen Wert besser darstellen. Weil, also das eigentlich ist auch eine logische Verbindung, weil es Wert schon in den Waren gab, haben die Menschen dann Geld erfunden. Mhm. Ich zitiere auch da mal wieder eine der Broschüren von der Bundesbank, eine typische Formulierung eben oder Erklärung. Geld vereinfacht das Wirtschaftsleben erheblich, weil es den Wert von Waren über eine Recheneinheit vergleichbar macht. Mhm. Also ist vollkommen klar, vorausgesetzt, Waren haben Wert. Warum, woher sie den haben, braucht nicht erklärt zu werden. Das haben sie einfach, weil wir uns das so nur, weil wir den Umgang mit Waren nur tatsächlich mit Geld kennen und mit Wert, glauben wir, der Wert wäre immer schon in den Waren, wäre immer schon eine Vorstellung der Menschen, den sie mit Waren und dem Tausch verbinden. Und dann kommt noch das Geld und macht diesen Wert, der sowieso schon vorher schon besteht, auch noch vergleichbar als Recheneinheit. Mhm. Dem widersprechen wir. Genau. Da gibt es kein Vorher-Nachher, sondern es gibt das Vorher, kein Geld, kein Wert. Und dann kommt Geld auf als Wert, als die quantifizierte Macht etwas von Wert, dazu werden die Waren dann einzutauschen. Das ist jetzt ein überraschend schnell geleisteter Übergang. Achtung, wir stehen hier wirklich an einem Punkt, wo wir ganz tiefe, unangefochtene Überzeugungen, was Wert und Geld anbelangt, leider auflösen müssen.
Na, was heißt leider, Eske? Es ist doch gut, dass wir endlich da richtiges Licht hineinbringen. Also wir haben sogar eine dreifache Irritation. Ja? Also das eine ist, dass wir sagen, wir können bestimmen, wann erst Wert in die Welt kommt. Ja? Es gab ihn nicht schon immer. Ja? Das zweite ist, dass wir sagen, Geld und Wert sind zunächst identisch. Ja? Die sind identisch, die sind dasselbe und nicht, es gibt Wert und Geld ist dann irgendwie eine Recheneinheit von Wert oder Geld muss aufgrund von Wert, bla bla blub. Und das dritte ist in der Tat diese Reihenfolge, dass nicht aus dem Wert der Waren, der unterstellt wird, Geld hervorkommt, sondern umgekehrt. Und selbst der von uns so verehrte und große Marx, ja, der so gut mit Wert analysieren kann, unsere Gesellschaft, leitet Wert genauso eben falsch her, dass er sagt, in der bloßen Gleichsetzung von irgendeiner Ware A in bestimmter Menge mit Ware B in bestimmter Menge, können wir davon ausgehen, dass in dieser Gleichsetzung, die er unterstellt, auch gleicher Wert immer schon enthalten sei. Und ich finde, wir sollten, wenn wir sowieso schon so skandalös agieren, wie wir es heute tun, den nächsten Schritt machen und sagen, wie es sich wirklich verhält, wie wir von dem, wenn wir verstehen, wie Geld als Wert in die Welt kommt oder Wert als Geld, wie dann die Beziehung zu den Waren sich verändert. Passt das für dich?
Ja, wir brauchen ja jetzt die Frage, wie kommt dann der Wert in die Waren? So selbstverständlich, dass eben ein Marx und jeder eben immer schon, die Bundesbank immer schon meint, ja, in den Waren steckt doch der Wert. Der muss ja jetzt irgendwie dort reinkommen. Wie? Das kommt jetzt. Wie also kommt Wert in die Waren? Wie kommt es zu der Vorstellung, Waren haben Wert, wir finden in den Waren Wert vor? Sie bestehen sozusagen als etwas Wertvolles. Wir gehen vom Geld aus, das als Wert agiert, als diese Kaufkraft, die sich tauschen lässt in Waren, die selber ein Quantum ist. Bei einem Kauf, das ist ja das, wofür ein Geld da ist, bei einem Kauf wird eine Summe Geld einer Ware gleichgesetzt. Diese Ware kostet 14,99 und diese 14,99 als Geldsumme, wenn sie denn gezahlt werden, kaufen diese Ware. Und insofern ist diese Ware 14,99 wert. Diese Geldsumme wird gleichgesetzt mit der Ware und das heißt, dieser Vorgang, dieser für das Geld so grundlegende Vorgang, der Gleichsetzung mit Ware, wozu führt er, dass die Ware Wert gleichsetzen. Wir setzen, dass die Ware gleich wert sei. Das müssen wir. Achtung, wir finden diesen Wert nicht in den Waren vor, sondern das ist etwas, was wir tun müssen, wenn wir etwas eben, wenn wir etwas kaufen, wenn wir etwas mit Geld kaufen, dann setzen wir eine Summe, die nur als Summe besteht, mit dieser Ware gleich und sehen also diese Summe in der Ware. Die Summe ist die Wert, ist der Wert als Kaufkraft und das und der, ja, der wird damit in die Waren reingelegt. Achtung, nicht vorgefunden, sondern der wird da neu hinzugefügt durch den Vorgang des Getausches gegen Geld.
Und damit bekommt die Ware in Realität diese Doppeltheit, von der so viele sprechen. Natürlich ist und bleibt sie zu jeder Zeit, auch vor dem Geld, ein Gebrauchsgegenstand, eine Gebrauchsgegenständlichkeit oder auch eine Dienstleistung, also etwas, was von dieser Welt ist, wo Menschen in irgendeiner Weise ein Bedürfnis befriedigen können oder so. Aber indem eine Ware sich mit 12,99 Euro gleichzusetzen hat, sich erweisen muss, dass sie 12,99 sei, wird sie zugleich eben einem Wert gleichgesetzt. Und damit ist sie nicht wert, aber sie hat damit einen Wert. Und den muss sie ja auch haben in unserer Gesellschaft. Insofern ist dann wirklich dieses doppelte Realität, was wir sonst in alles hineindenken können. Und natürlich muss das dann auch in Gedanken geleistet werden, selbstverständlich auch. Also dass wir dann die 12,99 mit der Ware gleichsetzen, mit der Gebrauchsgegenständlichkeit und zugleich, dass wir um diese Gebrauchsgegenständlichkeit wissen.
Sehr schön, dieses Doppelte. Das entsteht erst mit dem Geld. Erst mit dem Geld gibt es dann eben die Ware als dieses Ding, als der Gebrauchsgegenstand und Wert. Achtung, und dann haben wir den Wert einerseits als Geld, Geld identisch als eine Wertsumme, aber Wert taucht dann eben nicht nur auf der Seite des Geldes auf. Auf der Geldseite des Geldes müssen wir sagen, Geld ist Wert. Auf der Seite der Ware aber durch ihren notwendigen Tausch gegen Geld, also in Ware ist ja, wenn es Geld gibt, darauf angewiesen, gegen Geld getauscht zu werden. Auf der Seite der Ware müssen wir sagen, Ware hat den Wert. Geld ist eine Summe wert und Ware hat eine Summe wert. So ist also Geld und Wert zwar identisch, aber Wert erweitert sich dann, ist nicht nur auf der Seite des Geldes aktiv oder sichtbar oder eben zu denken, sondern auf der Seite der Ware auch. Trotzdem, so real das ist, so real die Notwendigkeit besteht, dass eine, wenn es Geld gibt, dass eben Geld da fließen muss oder eben verrechnet werden muss bei der Zahlung, so wenig ist dieser Wert wirklich in den Waren zu finden. Achtung, das ist natürlich auch etwas, was man schwer verdauen kann. Achtung, das, was wir für zentral halten, was in unserem Leben so eine große Rolle spielt, der Wert von den Dingen oder auch der Wert von Menschen und so weiter, das soll also nur etwas Ausgedachtes sein. Das stimmt, ja. Es meint aber nur nicht, dass Wert alles sei, womit wir eben eine Bedeutung verbinden. Das ist etwas anderes. Sondern Wert in dieser seiner Form als eine bestimmte Summe, als reines Quantum. In dieser Form ist er nur gedacht, in unserer Handlung des Tauschens gegen Geld absolut erfordert, unvermeidlich, aber er ist nie objektiv als solcher zu greifen. Er besteht nicht selber in etwas.
Und das ist so wichtig für eine ökonomische Theorie, so wichtig dafür zu begreifen, in was für einer Welt wir leben. Auch wenn es jetzt so ein feiner Unterschied zu sein scheint. einerseits, wenn Waren, in dem Fall Menschen, die diese Waren produzieren, herstellen, bereitstellen, gezwungen sind, um zu überleben, Waren so zu produzieren, dass die Wert produzieren, ja, also dass sie sich gegen Geld, was wert ist, einlösen lassen, sind sie nicht eins mit Geld, sollen aber zu Geld werden, müssen also der Logik einer Wertproduktion folgen. Deswegen, wir hatten ja schon Marx heute mal erwähnt, ist ja so vieles, was Marx macht, so goldrichtig, weil er sich genau das anschaut, wie Menschen Wert zu produzieren haben und zugleich eben Gebrauchsgegenstände. Auf der anderen Seite aber, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass etwas auch Wert sei, nur weil es Wert produzieren muss, kommen Fehler. Fehler auch in der Theorie. Und vielleicht ist mal ein ganz hemdsärmliches Beispiel. Mich ärgert es oft auch sowas bei Gewalttaten. Also wenn Menschen mehrere Gewalttaten immer wieder erleben, gibt es Leute, die dann sagen, Gott, oh Gott, was ist denn an dieser Person, dass sie immer und immer wieder das erleidet? Mag vielleicht mal sein, aber ich finde, würde eher sagen, nee, jemand wird behandelt. Ja, jemand wird Gewalt angetan. Jetzt geht es mir nicht darum, dass es Gewalt ist, wie wir Waren behandeln. Das können wir immer noch machen. Aber nur weil etwas nach, in dem Fall nach Wert behandelt wird und behandelt werden muss, ist es nicht gleichwert. Und wir werden immer wieder auch noch darauf eingehen, um zu zeigen, das macht einen Unterschied in der Analyse und dem Begriff unserer Gesellschaft. Dass man einerseits sieht, es wird Wert produziert, muss produziert werden, Ware ist aber nicht gleichwert. Sollte nur eine Fußnote sein, Eske, es ging viel zu lang, verzeihen.
Ja, und nochmal etwas weiter. Es stimmt schon, dass wir von Wert durchaus ein bestimmtes Gefühl haben. Also wir können uns ganz schwer vorstellen, dass die Dinge jetzt keinen Wert haben sollen. Und es gibt sowas wie Wertgefühl. Aber machen wir uns klar, wie das entsteht. Wir müssen ja, wenn wir von Geld leben, andauernd etwas kaufen gegen Geld. Das heißt, wir müssen immer abschätzen, so, ist mir das, was ich da kaufe, ist mir diese Packung mit Tiramisu für 5,49, ist mir diese 5,49 wert. Wir haben also einmal diese Summe und einmal diese schöne Tiramisu mit seinem Geschmack, und das ist wirklich, dieses eine schmeckt wirklich so gut, dass ich da ja sozusagen in sauren Apfel beiße und die 5,49 für angemessen empfinde. Ich will die opfern, sozusagen. Solche Abwägungen müssen wir da ständig treffen. Wir müssen immer eine Summe mit dem Inhalt, sagen wir mal, Inhalt unserer Tiramisu-Packung verbinden. Wir müssen abschätzen. Klar, es ist uns ganz klar, diese Packung bedeutet für mich Opfer von 5,49. Ja? Also die stecken da drin. Ich kriege sozusagen den Gegenwert für diese 5,49, also nochmal 5,49, aber eben nur jetzt in qualitativer Ausformung. Wir müssen immer diese Summe mit einem Inhalt verbinden. Und so entwickelt sich natürlich, das müssen wir ja alltäglich und unendlich oft machen in unserem Leben, und so entwickelt sich natürlich ein Gefühl, aha, so, ja, das bedeutet mir so viel. Etwas, das, die Bedeutung, die etwas für mich hat, muss ich, weil es Geld gibt, mit einer Summe verbinden. Wenn ich das aber andauernd machen muss, dann verbindet sich eben die Bedeutung, die etwas für mich hat. Der Geschmack dieses Tiramisu verbindet sich mit dieser Summe. Und dann habe ich irgendwann mal notwendig die Vorstellung, naja, dieser Geschmack ist eben so viel wert. Das heißt, der steckt sozusagen, da deuten wir den Geschmack, der sich garantiert nie in einer bloßen quantitativen Skala da anzeigen lässt. Das ist ein Geschmack von 57 oder 75 oder 750, egal. Und deswegen kostet das so viel. Nein, aber der Geschmack wäre nicht skalierbar in irgendwelchen Ziffern. Aber wir müssen es andauernd irgendwie machen. Und zwar aus demselben Grund, weswegen wir eben Wert in den Waren sehen müssen, weil das Geld als etwas außerhalb der Waren hinzutritt. Und zwar aber eben notwendig. Das Geld ist unsere Eintrittskarte für die Ware und das ist sozusagen davor gesetzt und wir müssen das berappen. Und durch dieses Auseinandertreten von Geld und Ware, komischerweise, treten Wert. Und das, weswegen wir eine Sache oder jemanden auch schätzen, treten das zusammen. Hm. Diese beiden Dinge.
Und sobald man etwas fühlt, ja, hat es ja oft sowas wie Evidenz. Ja. Das macht es ja auch so kräftig, so wirksam. Es würde niemals ineinander passen. Ja. Also wenn man im Verkaufstraining so, gibt es so einen typischen Einwand, der ganz normale Einwand ist zu teuer. Ja. Dann wird oft gefragt, ja, inwiefern? Ja, und dann gibt es verschiedenste Begründungen. Also entweder es ist die Sache nicht wert oder ich krieg's woanders günstiger oder ich habe nicht so viel Geld. Also es gibt verschiedenste Formen, warum etwas dem zu teuer entspricht oder nicht entspricht. Wir haben immer dieses Gefühl oder das Anpassen, wenn Kosten erhöht werden, wenn man dann so das Gefühl hat, das ist doch nicht in Ordnung, das ist zu teuer und dann gewöhnt man sich dran und auf einmal sagt man wieder, ja, ja, ist es eben so. Im Unterschied, Vergleich zu anderen Sachen. Und weil das so tief reingeht in unser Gefühl, dass wir Wert meinen, fühlen zu können, was man übrigens nicht kann. Aber wir meinen es, weil wir eben die Welt des gesamten Inhaltes verbinden, immer auf 5,99 Euro oder was immer es sein mag, sind natürlich auch diese ganzen Theorien so mächtig. Theorien, die eben Wert in Waren sehen. Und ich kenne viele befreundete Theoretiker, die dann immer zu mir sagen, wenn ich unsere Herleitung da habe, ja, du kannst nicht zwischen Wert und Preis unterscheiden. Doch, ich kann das. Ich kann das, bin ich ja gezwungen täglich, aber als Theoretiker tue ich es nicht. Ja? Als Theoretiker sage ich, genau der Preis gibt den Waren, in dem Fall, ihren Wert.
Richtig. Wir können da nicht unterscheiden. Dieses Tiramisu, das 5,49 kostet gar nicht 5,49. Doch, das kostet das. Das ist das, was mich zwingt, diese Summe zu zahlen, der Preis zwingt dich, diesen Preis zu zahlen. Und insofern hat dieses Tiramisu jetzt den Wert. Unser Wertgefühl, unsere Wertvorstellung, die kann davon natürlich dann differieren. Wenn wir die gleiche Packung oder ähnliche irgendwo anders für einen anderen Preis sehen, dann haben wir vielleicht da das Gefühl, oh, zu teuer. Oder also teurer, da ist der Preis höher als ihr Wert, ja. Oder billiger und dann denken wir, oh, es kostet weniger, ist also der Preis geringer als ihr Wert. Wir machen da gefühlsmäßig andauernd einen Unterschied zwischen Wert und Preis, aber der ist nicht objektiv, nicht weil tatsächlich der Wert irgendwie von dem Preis objektiv zu unterscheiden wäre. Achtung, wenn wir natürlich Wert schon voraussetzen in den Waren und dann erst das Geld daraus ableiten, gell, wie es die Theorien machen, dann müssen wir voraussetzen, Achtung, in den Waren selber ist der Wert irgendwie festzustellen, als irgendeine Substanz. Und wenn es eben Arbeit, eine Menge Arbeit ist, die drinstecken soll, dann müssen wir denken, dieser Wert steckt schon in den Waren drin. Und wenn er in den Waren drinsteckt, dann kann er nicht identisch sein mit dem Preis. Deswegen müssen die Theorien sagen, ja, der Preis, der kann auch und dann auf und ab gehen, aber der Wert steckt schon eigentlich in der Wahrheit drin. Ja. Eigentlich müsste, wenn die Vorstellung stimmen würde, dass es immer schon Wert gab, der Wert in den Warensäfe feststellbar sein, als eine eigene Form von Menge, ja? Als eine Menge von etwas. Ja? Letztlich eigentlich als eine Menge von irgendeiner Art von Substanz. Und das täuscht. Wir unterscheiden Wert und Preis, aber nicht in dem Sinne, dass wir sagen, Achtung, eine Ware hat für sich den Wert und davon kann der Preis dann irgendwie unterscheiden. Der Preis, der für sie zu zahlen ist, das ist der Wert, den sie hat. Wenn sie nicht verkauft wird, dann hat sie auch keinen Wert. Für den, der sie verkauft, hat sie nur den Wert, den sie tatsächlich in Form von Geld einbringt.
Und Eske, das sind ja jetzt nicht wirklich nur Streit um Worte, sondern wenn ich von einer Theorie ausgehe, die immer erstmal Wert unterstellt, wird die ewig damit zu tun haben, wie es Wert und Preis, wie es zusammenhängt, was zu machen ist. Da kannst du dich verirren, wenn du etwas versuchst zu bestimmen, zu finden, was es nicht gibt. Mhm. Wenn du aber darauf schaust, wie es dazu kommt, dass wir uns Menschen zwingen, Waren mit Geld gleichzusetzen, damit Wert gleichzusetzen und wie das dann zu diesen Preisbildungen kommt, kann man viel klarer drauf schauen. Deswegen sind wir gerade beim Wert so aufgeregt, weil es so eine wichtige, zentrale Kategorie ist. Und ich würde vorschlagen, wir könnten jetzt noch Stunden hier weitermachen. Lass uns trotzdem die heutige Folge Wert jetzt dann beschließen mit einem kleinen Zusammenfassung. Einverstanden?
Ja. Kurz gesagt, haben wir den Wert heute als etwas erkannt und bestimmt, was überhaupt erst historisch entsteht, wann es entsteht, und zwar also um 1600 zusammen mit dem Geld. Der Zusammenhang von Geld und Wert als seine Identität und die Notwendigkeit, die dann eben diesen Wert, als welcher das Geld auftritt, in den Waren selber noch einmal lokalisiert, also wo wir in den Waren diesen Wert sehen müssen. Das war kurz gefasst das, was wir heute gemacht haben.
Und nächstes Mal gehen wir, wie versprochen, in Welten ohne Geld und zeigen, dass selbst komplexes Tauschgeschehen absolut möglich ist, ohne Wert, ohne objektiven Wert und auch ohne jegliche Vorstellung von Wert.
Ich freue mich drauf. Und damit beenden wir diese Folge.
Wir sind dem Geld auf der Spur, weil wir uns seine Übermacht nicht einfach wie einem Schicksal ergeben wollen.
Wenigstens wollen wir uns nicht von ihm dumm machen lassen. Wir danken unseren Freundinnen vom Money Lab für die vielen fruchtbaren Theoriediskussionen. Großen Dank auch an Herrn Falschgold, unseren geduldigen Produktionsleiter, und insbesondere an die Sunflower Foundation Zürich, die unsere Arbeit schon viele Jahre begleitet.